Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog It Right Podcast in Folge 144 und ich habe heute das Glück, dass wieder eine Kundin von mir dabei ist und ich freue mich sehr, denn es kommen natürlich immer die meisten Anfragen bei Dog It Right, kommen schon immer seit 2011 zu dem Thema, hey, wenn ein fremder Hund kommt, dann ist mein Hund irgendwie weg vom Fenster, nicht mehr erreichbar, was mache ich da? Und meine Kundin Vanessa hat eine Hündin namens Ilva. Und Ilva ist auch so ein Hund und Ilva kommt aus dem Tierschutz und bringt auch so ein bisschen eine Geschichte mit Reaktivität und Trauma, wenn dieses Traumawort immer so ein bisschen sehr groß ist. Aber Vanessa wird uns da einiges zu Ilva erzählen und das ist auch einfach etwas, womit beide wahrscheinlich lernen mussten, auch irgendwie in ihrem Leben mit klarzukommen. Und genau darüber sprechen wir auch heute. Wie sah das konkret aus, wenn Ilva einen fremden Hund getroffen hat? Was hat sich verändert? Was hat den beiden wirklich geholfen? Und auch hier wieder die Info, Vanessa und ich waren nie irgendwie im 1:1-Training vorher. Vanessa ist seit 2025, ist sie, glaube ich, in die Dog It Right Welt gekommen, hatte dann Online-Kurse gemacht, Easy Hundebegegnung, hat mein Buch Marker-Training, war dann noch im Online-Camp Recruit Rockstars dabei. Und es ist jetzt so das erste Mal, dass wir jetzt so, außer ein kurzes Vorgespräch zu dieser Podcast-Folge, dass wir wirklich miteinander so sprechen, weil wir wirklich online nur miteinander trainiert haben. Und das finde ich immer so cool, dass ihr immer seht, hey Leute, das funktioniert wirklich. Und ich bin ganz, ganz froh, Vanessa, dass du mir so viel Vertrauen schenkst und heute hier dabei bist. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Dankeschön dafür schon mal am Anfang. Und erzähl uns doch jetzt gleich mal am Anfang, wer ist Ilva und wie bist du zu Ilva gekommen?
Ja, hallo, also ich bin Vanessa und meine Hündin Ilva ist eine American Pocket Bull Lee Staffordshire Terrier Mix Hündin, ein langes Wort. Und sie ist 3,5 Jahre alt und ist jetzt circa 1,5 Jahre bei uns und wir haben sie aus dem Tierschutz aus Deutschland. Und ja, wir haben damals gesagt, oh, wir wollen unbedingt einen neuen Hund haben, weil unser verstorben ist und haben dann auf Bull Terrier Not e.V. geschaut und haben da Ilva entdeckt und haben uns dann mit den Leuten in Kontakt gesetzt und sind dann hingefahren. Und dann haben wir von ihr die Geschichte gehört und wussten halt, es wird eine Herausforderung, weil wir vorher schon viele Informationen zu ihr bekommen haben, dass sie halt wirklich stark reaktiv ist und einen großen Rucksack an traumatischen Erfahrungen mitbringt und ängstlich ist und super unsicher. Und haben dann aber gesagt, wir schaffen das gemeinsam und haben uns dann entschlossen, sie zu uns nach Hause zu holen. Genau. Und sie ist wirklich ein super Sonnenschein. Sehr fröhlich und verschmust, aber auch eine wilde Rakete und ein kleiner Clown. Genau. Aber ja, wenn man so Stück für Stück miteinander trainiert und so Vertrauen aufbaut, dann kommt man schon bestimmten Sachen einfach näher gemeinsam. Hm.
Willst du kurz teilen, was ihr so wusstet, was da für Trauma passiert sind oder wo ihr so gemerkt habt, oh, sie ist ängstlich oder was ihr für Informationen vorher bekommen habt?
Genau. Also wir haben keine konkreten Informationen zu ihrer Vergangenheit und zu den Personen bekommen, wussten aber, dass sie nicht viel draußen entdeckt hat und ja, sehr, sehr leinenfokussiert wohl auch war, hat halt immer Leinen zerbissen. Und da musste man halt irgendwie gucken, dass man da mit ihr sehr viel trainiert, dass sie da nicht halt sich abreagiert, wahrscheinlich auch Angst vor der Leine hat. Sie hat Steine gefressen, ganz viel. Und war halt in permanenter Anspannung und hat halt auch die ganze Zeit so stark geatmet, dass halt auch viel, ich sag mal, Stress, Sabber verloren gegangen ist und war sehr steif. Und im Tierschutz wurde wirklich schon sehr viel gemacht. Also da muss man einfach auch sagen, wie toll die mit den Tieren arbeiten. Da wurde auch Frau Dr. Ute Blaschke dazugezogen schon, dass so kleine Trainingsschritte schon passieren. Und dann wurde halt auch besprochen, bevor sie zu uns kommt, dass sie medikamentös eingestellt wird, okay, um einfach anzukommen und damit sie einfach die Trainingseinheiten überhaupt mitbekommen kann.
Cool, wir werden später nochmal auf das Thema Medikation kurz eingehen. Aber ihr wusstet ja jetzt, okay, das wird wahrscheinlich auch eine Herausforderung für uns, auch wenn die Betreuung vorher schon super war und ihr auch gut wahrscheinlich darauf vorbereitet wurdet und jetzt nicht, naja, dachtet, alles wird schon ganz easy werden. Was hat euch denn bewogen, dazu einen Hund aus dem Tierschutz zu holen?
Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Unser erster Hund, den hatte ich von Anfang an. Also der ist aus einer Zucht gewesen. Und ich habe dann immer gesagt, danach, wenn irgendwann Ikarus mal gehen muss, dann möchte ich einen Hund aus dem Tierschutz haben. Mhm. Weil ich mich, glaube ich, auch viel mit dem Thema also allgemein Tieren befasse und mir das halt auch wichtig ist, da irgendwie zu unterstützen. Und es gibt einfach so viele Hunde, die im Tierheim Tierschutz sind, die ein schönes Zuhause brauchen und mit dem man so tolle Erfahrungen auch gemeinsam machen kann.
Schön. Cool. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie Ilva am Anfang war, ne? Dieses Leinen zerbeißen, Steine fressen. Und ich meine, das ist, Leute, nur weil ihr das hört, ne, das ist halt was, was wahrscheinlich meistens durch ein Übersprungverhalten kommt. Und gerade diese Hundetypen machen halt viel da mit ihrem Maul, kauen. Ne, dann haben sie natürlich eh noch eine große Beißkraft. Dann hilft ihnen das ein bisschen mit dem Stress oder Frustration, was auch immer das ausgelöst hat, klarzukommen. Und dann passiert halt sowas und dann machen das die Hunde halt immer schneller und immer öfter und sehr intensiv. Wann war denn so für euch so der erste Moment zu Hause, wo ihr gemerkt habt, okay, das wird jetzt doch nicht wirklich ein Spaziergang? So und easy peasy. Gab's so einen Moment bei euch?
Also so ein Moment so easy peasy. Also das war uns, glaube ich, vorher schon klar, dass das nicht so wird. Und ich bin mir da auch immer sehr bewusst, bevor ich mich für Dinge entscheide. Mhm. Aber natürlich ist es in der Theorie und in der Praxis immer so ein bisschen anders. Und dann macht man sich ja, glaube ich, eher so Sorgen. Also bei mir ist es immer so, ich würde ja eher gerne wollen, dass es Ilva gut geht und für sie die Situation nicht so stressig ist. Weil man selber kann das ja schon irgendwie noch anders handeln als ein Hund. Und ich fand es halt schon bezeichnend, als sie dann bei uns war und die erste Woche rausgegangen ist in den Garten und einfach vor einem Baum, der gewackelt hat, Angst hatte. Hm. Und auch draußen stand ein Kumpel und hat seinen Garten geharkt und sie hatte panische Angst einfach nur vor dieser kleinen Harke und hat immer versucht zurückzugehen und man musste dann halt wirklich alles so kleinteilig aufbauen, bis man wirklich erstmal vorne bis zur Straße gekommen ist. Und da wusste man, das wird ein weiter Weg und man muss ihr sehr, sehr, sehr viel zeigen. Also das war so wie so ein kleines Kind, was die Welt noch nie gesehen hat.
Hast du dir das vorher so vorgestellt? Weil als ich das mit Paco hatte, 2009, hatte ich mir vorher gar nicht, ich konnte nicht im Ansatz daran denken, dass das so sein kann, dass ein Hund vor Sachen Angst haben kann, wie die Sonne scheint, da sind ein paar Wolken nur am Himmel oder diese eine bestimmte Richtung, dieser eine Mini-Gegenstand da, dieses kleine Geräusch, was du kaum hören kannst. Hast du das vorher schon mal erlebt oder konntest du dir vorstellen, dass das so sein kann?
Also nicht in der Form. Also, dass man Ängste hat vor gewissen Dingen, so, ne, wenn irgendwas wackelt, was Großes oder so. Ja, aber nicht, dass es wirklich kleine Dinge sind oder so, wo man im ersten Moment gar nicht dran denkt. Also, das bezeichnendste Situation war, wir waren dann mit ihr auf einem Feld. Dann konnte sie schnüffeln und auf einmal kam ein Heißluftballon. Der war aber so weit weg und ich hätte nie gedacht, dass das was ausmacht. Und dann war sie so panisch und wir mussten sofort zurückgehen, weil sie komplett durchgedreht ist.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Paco hat irgendwann gesagt, da ist ein Mond am Himmel, wenn es hell war. Wisst ihr, wie jetzt so zu dieser Jahreszeit, im März, wenn noch dieser Mond so tagsüber schon zu sehen ist, hat Paco Angst gehabt. Und ich war so, okay, schwierig. Und das ist halt total krass, weil man denkt auch gar nicht, man nimmt so einen Heißluftballon manchmal vielleicht ja sogar gar nicht wahr, so wenn man so unterwegs ist. Und plötzlich, wenn man dann so einen Hund hat, ist so, okay, das. Wart ihr dann auch so unterwegs, dass ihr dann immer schon alles so vorher gespottet habt und euch alles überlegt habt, wo könnte was kommen?
Ja, auf alle Fälle. Man ist auch gar nicht mehr, also das ist so dieses Spontan, was man ja eigentlich so kennt. Man geht spontan irgendwo hin und erwartet ja eigentlich gar nichts, sondern alles ist so entspannt und man geht spazieren. Man muss auf jeden Fall viel mehr planen, strukturieren und auch gucken. Ich finde, die Umgebung so zu scannen, ist so ein wichtiger Teil davon geworden, um einfach zu schauen, okay, ich bringe sie jetzt nicht in eine Situation, die ihr super unangenehm ist und dann ist der ganze Tag sozusagen auch gelaufen.
Und das ist ein guter Punkt, weil manche Leute sagen, ja, habt euch doch nicht so, ne? Ihr macht das Problem als Menschen nur größer, ihr seid so empfindlich. Aber dann ist der Tag halt gelaufen, Leute. Und sowas, es gibt übrigens Begriff für sowas. Kennen wir eigentlich, wir kennen ja diesen Mental Load Begriff, kennt ihr vielleicht, ne? Zusammenhang mit Care-Arbeit. Aber es gibt noch den Begriff Emotional Load. Und das, was wir mit Hunden machen, die so unterwegs sind, ist ja genau das. Wir machen total viel emotionale Arbeit. Auch indem wir checken, was ist hier gerade schwierig für meinen Hund? Wie können wir das erstmal vermeiden? Wann ist unser Tag gelaufen? Weil da ist der Tag vom Hund komplett gelaufen, aber deiner ja wahrscheinlich irgendwie auch. Und du musst es vielleicht auffangen mit allem, was dann dazu kommt. Und das ist total viel krasse Arbeit. Das ist auch super anstrengend. Kommen wir mal auf so die Themen, die ihr so hattet. Ne? Ilva war ja reaktiv und hat ja auch auf fremde Hunde reagiert. Und wenn so unerwartete Dinge kamen, auch wenn es nur die kleine Hake war, wie war das denn jetzt, wenn ihr jetzt auf einen Hund getroffen seid? Kannte sie vorher Hunde schon oder wie war das?
Also im Tierschutz hatte sie auf jeden Fall eine Nachbarin, das war auch ihre Freundin, mit der hat sie immer so eine Decke durch den Käfig gezogen und dann haben die damit gespielt. Und es gab noch einen älteren Hund, den fand sie auch toll. Zudem war sie auch super nett, aber natürlich überdreht und für ihn war das halt so ein bisschen, naja, zu viel, sagen wir mal so. Deswegen wussten wir nicht genau, wie reagiert sie halt, wenn sie in so einem Kontext draußen ist und ein anderer Hund ihr nahe kommt. Und am Anfang war es wirklich sehr schwierig, weil selbst von Weitem andere Hunde für sie schon eine Unsicherheit ausgelöst haben. Sie war jetzt nicht irgendwie, dass sie aggressiv gewirkt hat oder so. Sie war wirklich sehr, sehr unsicher und hat dann gebellt und hat sich halt in die Leine reingeschmissen oder wollte weg. Also die zwei Varianten gab es immer. Und irgendwann habe ich auch noch festgestellt, dass es auch vielleicht am Menschen liegt. Also vor allem, wenn es eine bestimmte Statur von einem Mann war und eine sehr tiefe Stimme. Das hat sie irgendwie auch verängstigt. Und dadurch ist auch nochmal so eine Unsicherheit gekommen. Genau, und dann haben wir aber angefangen, so ein bisschen mit dem Hundetraining sozusagen auf Hundebegegnung von Dog It Right. Und dann kamen da total tolle Sachen bei rum.
Was hat sich denn da verändert?
Also wir haben dann nämlich angefangen, erstmal einfach nicht frontal aufeinander zuzugehen, sondern halt auch wirklich schon nur von Weitem die Blicke zu markern, so Blick für Blick. Das hat ihr auch gut geholfen. Ich habe auch die freiwillige Aufmerksamkeit dann immer gemarkert, dass sie sich einfach zu mir wendet. Und dann kam ja ihre Freundin in ihr Leben, sage ich mal, ihre Hundefreundin. Und da haben wir einfach von Weitem immer Kreisübungen gemacht. Also wir sind im Kreis gelaufen, wir sind in Schlängellinien gelaufen mit einem großen Abstand, so dass die einfach sich hinterher schnüffeln können und markieren können. Und dann irgendwann waren Po und Nase aneinander. Also wir sind uns immer näher gekommen sozusagen. Und dann hat man schon gesehen, dann kamen so die ersten Spielaufforderungen. Ja, und dann war das Eis gebrochen und dann ist da eine riesengroße Freundschaft draus entstanden.
Richtig schön, richtig gut. Und Vanessa hat das auch super gemacht, wenn sie sagt, so wir sind so Kreislinien gelaufen und Schlängellinien, dann ist das nicht eine Übung für Leinführigkeit, wie ihr das vielleicht so aus klassischen, Anführungszeichen, Hundeschulen kennt, dass Hunde ganz eng nebeneinander laufen und dann halt irgendwie Gehorsam zeigen müssen oder so, sondern es geht darum, dass die Hunde nicht in diese frontale Bewegung so reinkommen, na, dann finden die sich auch nicht so gruselig, dann kommen die nicht in einen Anstand, das ist ein bisschen Aufmerksamkeitsteilung, sie bleiben in so lockeren Bewegungen. Und ich meine, Vanessa hat ja eh gesagt, Ilva war ein Hund, die war auch sehr sehr steif und hatte eine hohe Muskelspannung. Ich meine, sie ist eh ein Hundetyp mit einer hohen Muskelspannung und mit viel Muskulatur. Die wurde wahrscheinlich dann auch mehr noch bei euch mit noch mehr Bewegung. Und diese Hunde wirken dann ja eh noch so ein bisschen steifer gegenüber anderen Hunden, was einfach auch einfach an den hohen Muskeltonus liegt, den sie haben. Und dann ist das nicht so cool für die anderen Hunde oft und für den Hund vielleicht auch nicht. Und da macht es total Sinn, mit Schlangenlinien sich zu bewegen, dann Abstände kleiner zu machen, weil man merkt, das passt. Blicke mit dem Markersignal einzufangen, vielleicht wieder ein bisschen wegzubelohnen auf dem Boden, dass der Blick auch wieder weggeht. Und dann haben die Hunde Zeit, sich kennenzulernen. Und der erste Eindruck zählt halt schon so ein bisschen. Und gerade für Hunde wie Ilva, die sagt, hey, das ist halt vielleicht doch ein bisschen gruselig. Vielleicht ist der Mensch ist ja auch noch dabei bei dem anderen Hund. Und dann haben die mehr Zeit. Und dann ist das eine richtig schöne Sache. Und vor allen Dingen merkt natürlich Ilva, hey, mir ging's richtig gut, ne, in diesem ganzen Kennenlernprozess. Mir ging's gut, ich war sicher. Und Vanessa merkt das ja auch. Und auch dem anderen Hund, den ging's gut und der war sicher. Und dann sind die Hunde natürlich auch viel ansprechbarer, wenn sie dann Kontakt haben. Das ist halt genial, ne? Weil dann sind die besser abrufbar, man kann besser eine kurze Pause machen. Man hat nicht das Problem, dass eine Ilva vielleicht dann auch sehr aufgeregt ist, weil sie wahrscheinlich ja auch nicht super viel Hundekontakt in ihrem Leben hatte. Meine Ilva ist ja auch jetzt noch kein alter Hund oder so, sondern immer noch ein junger Hund. Und dann ist das super cool. Schön, das freut mich total. Und Leute, das hat Vanessa alles gemacht mit den Online-Kursen, die sie bei Dog It Right hatte. Und das ist mega cool, das freut mich total. Genau. Ilva hat ja so ein paar Trauma wahrscheinlich erlebt. Was ist denn für dich, weil Menschen sich jetzt vielleicht fragen, wo ist denn jetzt ein Unterschied zwischen einem reaktiven Hund, einem Hund mit Traumageschichte? Wie merkst du denn das im Alltag und wo ziehst du da deine Grenze, Vanessa? Oder was bedeutet für dich ein reaktiver Hund?
Also auf jeden Fall merkt man, dass sie, also egal welche Umweltreize kommen, sie ist einfach in so einem ganz hohen Erregungslevel, ne? Also und umso größer der Reiz ist, umso höher ist es bei ihr einfach. Und dann ist es für sie auch schwer, wieder in Entspannung zu kommen. Und es dauert einfach alles länger. Und ich finde auch, dass meine Emotionen eine sehr große Rolle spielen. Weil wenn ich zum Beispiel gestresst bin, weil ich irgendwas vergessen habe oder schnell noch irgendwo hin muss, merke ich richtig, wie sie dann auch anfängt, so zu schlawenzeln und dann nervöser wird. Also man überträgt viel schneller was, weil ich finde, sie ist sehr sensibel und feinfühlig, was das angeht. Und sie braucht halt viele Strategien, um zum Beispiel wieder runterzukommen. Also wir haben auch ganz viel ausprobiert. Es geht auch viel um Ausprobieren, gerade was zum Beispiel Spielzeuge sind. Was mag sie jetzt, was findet sie so gut, dass sie damit zum Beispiel kaut und nicht das Sofakissen nimmt, um sich abzureagieren. Und sie braucht halt viel Vertrauen und Sicherheit. Und es ist jetzt wirklich so, dass wir da, ich würde sagen, bei 100% liegen und wir wirklich eins geworden sind. War aber auch ein weiter Weg und ich würde auch sagen, tägliches Training. Und ja, auch was fremde Leute angeht oder fremde Situationen, muss man kleinschrittiger rangehen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich fahre jetzt zum Beispiel, wo ich zu meiner Oma gefahren bin und über vorgestellt habe, habe ich nicht gesagt, wir fahren jetzt hin und dann ist das ganz normal, sondern es musste durchgeplant werden. Wirklich von vorne bis hinten.
Und dann hat es aber gut geklappt, oder?
Ja. Und dann hat es gut geklappt und da entspannt sie sich jetzt auch gerne. Aber man muss dann auch den Punkt finden, wo sie dann sagt, okay, jetzt ist es mir zu viel, weil jetzt möchte ich entweder, ich sage immer so Party-Modus, dann fängt sie an abzudrehen und macht irgendwelche komischen Sachen. Oder sie kommt halt in so ein leichtes Stresslevel. Dann muss man sagen, okay, wir fahren jetzt nach Hause, da ist ihr Safe Space, da kommt sie runter, da kann sie sich hinlegen. Und dann ist es auch völlig fein. Also man braucht auch einen Background, der da so ein bisschen das mit unterstützt, finde ich. Also es ist wichtig, wenn man den hat.
Ja, definitiv. Also die anderen Menschen müssen ja, da können ja nicht sagen, was habt ihr euch denn so, ne? Bringt sie einfach hier in die Wohnung, es passt schon. Aber das Schöne ist ja, dass wenn Hunde überhaupt die Chance bekommen, das so mitzumachen, gerade Hunde mit so einer Geschichte im Hintergrund, dass sie ja auch viel mehr Vertrauen fassen in solche Situationen. Und dass das natürlich etwas wird, woraus sie später total viel ziehen können. Ne, ich habe da einen Menschen kennengelernt, so und so. Wir haben das ja mit Aski genauso gemacht am Anfang. Und irgendwann konnten aber Menschen einfach in unsere Wohnung kommen und er so, hey, cool, cool, dass du da bist. Kannst du mich streicheln? Ich leg mich auf dich rauf, kein Problem. Aber am Anfang haben wir immer alles so gemacht. Aber er brauchte erst mal die Chance, das überhaupt zu erfahren, dass das überhaupt geht. Und klar, Aski hatte definitiv kein Trauma irgendwie. Definitiv nicht. Und bei manchen Hunden braucht man das vielleicht immer in einem gewissen Maß nochmal. Hunde sind da verschieden. Wichtig ist, Leute, wenn ihr euch fragt, was bedeutet, der Hund hat ein Trauma. Wenn Hunde ein Trauma haben, merkt man das vor allem daran, dass diese Stressreaktion einfach viel krasser ist und viel schneller ausgelöst wird. Und dass Ilva zum Beispiel dann sehr beobachtet, wie Vanessa so drauf ist, hat einfach was damit zu tun. Es ist ja auch bei Menschen so, man beobachtet viel mehr. Man schaut nach den kleinsten Sachen, die für einen Gefahr bedeuten könnten. Ne, das springt halt auch schneller an, dieses, oh, da ist dieser Gesichtsausdruck bei Menschen. Den kenne ich doch vielleicht aus Situation XY. Das macht der Hund natürlich nicht bewusst, aber da wird halt über klassische Konditionierung gesagt, Achtung, Achtung, da könnte eine Gefahr sein. Und das ist was, was bei Hunden, also bei Paco war das ja auch so, deswegen auch dieser Mond am Himmel, ne? Es könnte ja den Umriss haben eines Heißluftballons. Also ist es gefährlich, ich muss hier weg. Und dann kommt aber eine ziemlich heftige Reaktion. Das ist nicht ein, oh, ich gucke mir das mal ewig an und überlege vielleicht ewig und lass mich auf irgendwas ein, sondern nee, ich hau einfach vielleicht sofort ab. Auch wenn es nur der Mond am Himmel ist und gar nicht ein Heißluftballon. Weil der Mond am Himmel bewegt sich ja noch nicht mal irgendwie ein bisschen, also nur sehr, sehr langsam, ne, wenn sich die Erde dreht, aber nicht so wie ein Heißluftballon sich bewegt. Macht auch kein Geräusch. Ein Heißluftballon macht ja auch ein Geräusch. Ein Mond macht kein Geräusch. Aber der Hund ist dann einfach so grob auch in dieser Einschätzung, weil diese Stellenreaktionen im Sinne von, ich muss mich schützen, die müssen immer grob sein. Wenn man da lange überlegt und alles abgleicht aus seinen Erfahrungen, dann ist man vielleicht schon tot, ne, im schlimmsten Fall. Und deswegen geht das so schnell, ist das auch oft so heftig. Und das macht auch das Problem im Alltag. Und eigentlich entstehen ja diese reaktiven Hunde sehr, sehr schnell aufgrund des Traumas, weil sie natürlich super schnell dann reagieren auf kleinste Kleinigkeiten, wo man sich denkt so, hä, was war da jetzt eigentlich los? Du hast gerade gesagt, tägliches Training. Was meinst du mit Training?
Genau, also ich würde jetzt sagen, nicht Training in dem Sinne von, wir machen jetzt jeden Tag Sitzplatzübung zum Beispiel, sondern es geht einfach, die Umwelt entdecken ist ja schon einfach, also es ist einfach für uns schon Training, weil zum Beispiel am Anfang war es so, 5 Meter zum Beispiel an der Straße lang zu gehen, war schon so viel, dass man einfach mit zum Beispiel Leckerlis, Ilva überhaupt erstmal den Weg lang führt und dass sie das einfach gar nicht so schlimm findet. Und zum Beispiel auch einfach zu entspannen. Also einfach runterkommen, und nicht hochzufahren durch zum Beispiel Entspannungsmusik und dann einfach 10 Minuten nur so dazuliegen und zur Ruhe zu kommen, ist auch schon Training. Also eigentlich ist der ganze Tag so eine Übung, um einfach auf die Umwelt gut zu reagieren. Und wir haben das dann halt Stück für Stück mit verschiedenen Übungen, auch zum Beispiel die Pattern Games, das war für uns auch so ein total tolles Instrument, um sie einfach an bestimmten Situationen vorbeizuführen oder sie sogar ranzutasten. Und so kam das dann zum Beispiel auch mit so Haken oder einem Rasenmäher, dass man einfach anfängt, so eine Leckerli-Spur zu legen und dann legt man es irgendwann auf den Gegenstand und dann ist der Gegenstand ja so cool, weil der hat ja Leckerlis drauf.
Schön. Und das heißt aber auch, wahrscheinlich zu erkennen, wann ist es zu viel, wann braucht sie wieder eine Pause, oder?
Auf alle Fälle. Und da muss man so ein Feingefühl entwickeln. Und das war am Anfang, fand ich, auch sehr schwierig, zu gucken, okay, was ist jetzt schon zu viel gewesen? Und meistens hat sich das dann abends entladen. Dann war das fast sozusagen voll. Und dann war das Entspannen für sie super schwierig. Und dann ging es los mit zum Beispiel Hökern, also nicht jetzt sexuelles Aufreiten, sondern wirklich um den Stress abzuladen oder halt in das Kissen reinzubeißen oder nochmal wild durch die Gegend zu rennen. Das hat man dann wirklich gemerkt und dann war es auch schwieriger, ihr eine Alternative anzubieten. Und deswegen muss man wirklich gucken, wie weit machen wir heute was und wie ist auch meine Stimmung und wie ist auch ihre Stimmung. Also so dieses so ein bisschen, ich gucke erstmal vorher, gehe ich überhaupt mit ihr die und die lange Runde oder mache ich vielleicht heute lieber nur was im Garten oder mache ich mit ihr drinnen eine Übung, weil mir geht's nicht gut oder ihr geht's nicht gut. Und wenn aber alles super ist, dann kann man das nochmal ganz anders machen und abends wird dann wirklich mehr entspannt. Also wir gucken jetzt schon wirklich, dass abends mehr Entspannung ist und sie zur Ruhe kommen kann.
Hattest du irgendwann das Gefühl, weil ich meine, alle, die zuhören, denken vielleicht so, die es nicht kennen mit so einem Hund, so wow, krass. Hattest du irgendwann das Gefühl, dass ihr es nicht schafft oder wo du gezweifelt hast und dachtest so, boah, puh, das ist doch echt viel?
Nee, gar nicht. Ich glaube aber, weil es mir bewusst war und ich dann auch gemerkt habe, es ist viel, aber ich muss auch sagen, da merkt man erstmal, dass man halt auch eine Leidenschaft dafür hat. Und ich glaube, ich würde auch sagen, es ist so ein großes Hobby und eine Lebensaufgabe, so die man dadurch auch nochmal gewonnen hat, weil man einfach Spaß hat und den nicht verliert. Also das ist bei mir wirklich so, mir macht das sehr viel Freude.
Das ist schön. Na, wenn dir das Sinn gibt, ist das ja super, weil das ist ja das größte Problem. Wenn man sich dann denkt, eigentlich habe ich mir das komplett anders vorgestellt, dann zweifeln ja viele dann an diesem Ding, einen Hund halt zu haben, ne? Weil man dachte, jo, ich gehe da raus, ist halt irgendwie immer schön und das ist halt mein bester Freund und ist alles cool, ne? Der macht halt dann mit mir ein bisschen Quatsch und so. Und dann merken sie so, oh nee, das ist ja alles irgendwie voll anstrengend. Und dann kann das schon manchmal schwer sein für Menschen, ne?
Auf alle Fälle. Also ich sehe es auch bei meinen Freunden, die gesagt haben, wow, ich könnte es gar nicht. Also mir wäre es einfach zu viel, weil ich diesem Stress nicht standhalten würde. Mhm. Und da wäre bei mir halt der Punkt erreicht, wo ich es nicht könnte.
Und das ist halt total wichtig. Aber das ist leider was, was viele sich, bevor der Hund einzieht, diese Fragen stellen die sich ja nicht. Und das ist das Problem. Und deswegen war es ja so gut, dass ihr auch gut beraten worden seid, dass ihr schon diese Unterstützung im Vorfeld hatten, auch durch den Tierschutzverein. Und das ist leider was, was manchmal dann auch natürlich zu kurz kommt. Aber Leute, das kann euch auch passieren mit einem Hund von einer Züchterin. Das heißt nicht, dass das aus dem Tierschutz natürlich immer so aussieht, ne? Man sollte sich nur halt klar machen, das ist ein Lebewesen und wir können da jetzt nicht reingucken. Und man weiß halt nicht, ne? Manche Hunde, man denkt, oh mein Gott, die haben die krassesten Sachen erlebt und dann sind diese Hunde easy peasy, weil man einfach Glück irgendwie hatte. Und ja, an anderen Stellen denkt man sich, das müsste doch alles perfekt sein, der perfekte Welpe aus der Zucht und es ist halt doch nicht so, ne? Da spielen viele Faktoren mit rein. Als ihr trainiert habt jetzt bei mir bei Dog It Right, da hast du mir ja auch erzählt, jo, wenn wir mit anderen Hunden unterwegs sind, dann zieht sie halt viel an der Leine, ist halt irgendwie dann so weg, ne, wenn ihr hinter Hunden herlauft. Und wie seid ihr solche Dinge dann im Training angegangen? Was hat euch geholfen, dass Ilva ansprechbarer ist bei fremden Hunden? Weil ich weiß, dass das einfacher wurde, diese ganzen Sachen. Was hat euch da geholfen, wenn ihr vielleicht auf fremde Hunde getroffen seid? Und wie seid ihr das überhaupt angegangen? Du hast ja schon von der Hundefreundin erzählt. Aber was hat euch da geholfen? Und was war für sie so schwierig überhaupt mit fremden Hunden?
Genau, also auf jeden Fall haben wir erstmal den Abstand immer groß gelassen. Und haben halt wirklich dieses, wenn sie hingeguckt hat, gemagert und halt ganz viel auf freiwillige Aufmerksamkeit geachtet. Also egal, ob jetzt Hunde da waren oder nicht. Also in jeder Situation, wo das Öhrchen nach hinten gegangen ist oder der Kopf rum, haben wir halt wirklich gemagert und es gab einen Snack. Das hat richtig gut geholfen. Und dann haben wir angefangen, den Abstand kleiner zu machen und sind dann aber nicht frontal auf die Hunde zugelaufen, weil das ist das größte Problem bei ihr wirklich, wenn es frontal und eng ist, sondern sind dann einfach immer noch eine kleine Kurve irgendwo zum Beispiel, wenn es ging, nach unten gelaufen und dann konnte sie halt in einem sicheren Abstand gucken, aber auch weiterlaufen oder zum Beispiel eine Futtersuche machen. Und Futtersuche funktioniert bei ihr wirklich gut und das Up-and-Down-Spiel. Und dann sind wir auch zu einem Gassi-Training gegangen. Da sind immer so 5, 6 andere Hunde dabei und machen einen Spaziergang. Mhm. Und da haben wir uns dann mit eingereiht. Und das hat auch nochmal super geholfen, weil ich die Skills, die du uns gegeben hast, sozusagen dort anwenden konnte, weil ich wusste, dass es ein Safe Space ist, weil eine Hundetrainerin dabei ist und alle anderen Hunde trainieren halt auch. Also man ist jetzt nicht so, ich sag mal, auf dem Präsentierteller und alle gucken komisch, was macht denn der Hund?
Vor allen Dingen weißt du auch, okay, da rennt jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keiner in uns einfach rein, ne?
Genau. Und da konnten wir das super gut üben, weil es dann auch immer ging, erst konnte der eine vorne laufen, dann ist der andere mal in der Mitte gelaufen, dann der andere mal hinten und jeder durfte sein eigenes Tempo haben und unsere Trainerin, die das dort macht, geht auch auf jeden Einzelnen ein und deswegen konnte ich auch alle deine Methoden sozusagen umsetzen und das hat ihr wirklich sehr gut geholfen, dass sie, ich würde jetzt sagen, schon ein Stück ruhiger ist, wenn sie hinter anderen Hunden läuft. Das ist für sie auf jeden Fall noch das Schwerste mit, was geht, weil das einfach so, oh cool, da sind ja andere, hallo, hallo. Aber es ist auf jeden Fall schon viel besser und man kann ihr jetzt auch halt zwischendurch zum Beispiel, wenn sie an mir vorbeischießen will, mag ich sie sozusagen noch, wenn sie in meinem Bereich ist und werfe ihr einfach einen Snack auf den Boden. Dann ist sie erstmal kurz in dem Moment so, ah okay, ich komme nochmal zurück.
Aber das ist ja der Anfang von Ansprechbarkeit.
Genau.
Und ich meine, am Anfang von, ich bin unsicher zu, oh, wer seid ihr denn, ist ja auch schon mal mega. Aber wenn man dann merkt, oh, ich habe einen Hund mit viel Energy und Kraft wahrscheinlich auch in der Leine, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so eine hohe Schulterhöhe hat, haben die ja trotzdem ordentlich Power, wenn sie in die Leine düsen. Gerade wenn man nah am Boden ist, geht das sogar noch besser. Und dann ist das schon cool, wenn der Hund sich dann von alleine ausbremst. Weil Leute, wenn der Hund das schafft, dann ist der besser ansprechbar schon. Und das ist ja der erste Schritt, dass der Hund immer sich eher von alleine stoppt, weil das ist ja wirklich Impulskontrolle am Ende, die der Hund zeigt. Cool. Und Leute, es ist das, was Vanessa gemacht hat, ist auch total smart, weil solche Trainingsumgebungen sich zu suchen, die safe sind für euch, die sind total wichtig. Weil, klar, ihr könnt draußen auch mit Hunden trainieren, die halt so durch die Gegend laufen. Aber so ein Zwischenschritt ist meistens echt gut für eure Hunde und auch gut für euch, weil dann könnt ihr die Sachen ausprobieren, ihr könnt sie umsetzen, ihr kriegt mehr Erfahrung, der Hund kriegt ein bisschen Sicherheit. Nicht umsonst, Aski zum Beispiel war jahrelang immer unser Statist im Training. Aski und mein Mann sind mitgekommen. Und sie waren die Statisten für viele Hunde. Ich meine, Aski hat dadurch auch wirklich einige Hundefreundschaften entwickelt, weil die Hunde hatten immer so viel Zeit. Das waren die Hunde, die mit mir dann trainiert haben, und also mit den ihren Menschen und mit mir. Und das war aber für die Hunde genial. Und Aski war halt einfach der perfekte Statist, weil der einfach wusste, ich bin hier 100% safe. Egal, was die machen, für mich ist alles cool. Und das war halt total krass, das für mich zu sehen, weil der einfach wusste, das ist hier einfach 100% sicher. Und das war richtig cool. Das hat auch richtig den Hunden geholfen, die da mit Dogged Rider trainiert haben. Und das war richtig, richtig schön immer zu sehen. Deswegen sucht euch solche Möglichkeiten. Klar, ihr müsst natürlich nur eine passende Trainerin finden, dass es halt wirklich safe ist für euch in eurer Runde. Schön. Gab es für dich irgendwie so einen entscheidenden Schritt oder Moment, wo du gemerkt hast, so, wow, ne, Ilva ist draußen irgendwie besser erreichbar. Sie vertraut uns jetzt wirklich. Hast du irgendwas so in Erinnerung, wo du gemerkt hast, so, ah ja, cool. Alles, was wir jetzt machen, diese ganze Arbeit, Zeit, Energie, Ressourcen, die wir da irgendwie reinstecken, das zeigt auf jeden Fall Ergebnisse. Ihr geht's besser, weil das ist ja wichtig, dass es Ilva gut geht.
Auf jeden Fall sind's Hundekontakte. Wenn man die, also mittlerweile sogar schon nach einmal laufen, merkt man dann, okay, auf den hat sie Lust und dann entwickelt sich da auch eine Freundschaft. Das finde ich ist super bezeichnend. Und wir laufen viel mit Schleppleine mittlerweile auch. Und da dreht sie sich dann immer um und guckt, ah, alle noch da, gut, dann kann ich weitermachen. Guckt sich die Gänse an, guckt mich an. Also das sind so Sachen. Und ich glaube, der, ich sag mal, krasseste Moment war, als wir an 3 Hütehunden vorbeigelaufen sind, die hinter einem Schafszaun standen und wir hatten 5 Meter Abstand und ich konnte sie wirklich mit Futtersuche an diesen Hunden vorbeiführen, ohne dass sie einmal gebellt hat, gezogen hat, sondern nur geguckt hat und die 3 Hunde haben sie aber angebellt.
Das hast du, glaube ich, bei Rico Froxas erzählt, oder?
Ja, ja. Und ich dachte, oh mein
Kann
Gott.
Kann ich mich erinnern.
Das ist ja Wahnsinn. Aber auch so kleine Sachen einfach, dass sie ja, auch an einem fremden Menschen vorbeigeht, der vielleicht irgendwas in der Hand hat und sie dann aber auf mich erst guckt und dann durch ein Pattern-Game sich ablenken lässt. Also das sind so auch kleine Momente, die total toll sind. Oder dass sie jetzt mittlerweile so ein bisschen so Gerätetraining macht, hat sie total Freude dran. Und dass sie dann einfach im Slalom der Hand folgt, wenn dann, ja, das sind so schöne Momente, wo man denkt, wow, toll, sie hat Spaß.
Ich meine, eigentlich ist es ja so komplett normal, ne?
Ja.
Und das ist aber das, was so genial ist, weil eigentlich ist das ja das Wichtige, oder? Das ist doch das Wichtige, was wir alle für unsere Hunde wollen und für uns. Diese Normalität, so, wo wir auch merken, der Hund ist in einem Zustand, dass es ihm augenscheinlich in diesem Moment gut geht. Und das ist doch das. Also das ist auch das, was ich will. Also das ist auch das, worauf mein Training eigentlich immer ausgerichtet ist. Und das ist auch das, was ich mir für dann Menschen wie dich, Vanessa, und ihren Hund halt wünsche. Und das ist total schön, dass du das sagst. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich anfange zu weinen. Ihr habt ja den sehr durchdachten auch Tagesablauf für Ilva und schaut halt auf ihre Ressourcen, ihre Energie, was geht halt gerade, was nicht. Wie wichtig ist denn Struktur und Ruhe für Ilva und für euch im Ablauf?
Also ich würde sagen, das ist mit das Allerwichtigste, weil ohne Struktur gar nichts geht. Ich sage auch immer, also so ein spontaner Alltag ist natürlich jetzt nicht so einfach. Also am Anfang war es so wie, also sowieso gar nicht möglich. Mittlerweile kann man schon Dinge verändern, aber sie braucht ihre Strukturen. Es ist wirklich so, dass wenn sie aufsteht, weiß sie, okay, sie kann erstmal in den Garten gehen, wenn sie das möchte. Und dann weiß sie auch schon, jetzt kommt mein Geschirr. Und dann ist sie schon erwartungsvoll. Wir gehen dann eine Runde raus. Und am Wochenende weiß sie auch ganz genau, sie trifft ihre Freundin, weil wir zusammen immer Ausflüge machen. Und das sind so wichtige Rituale, die sie braucht. Auch abends, also man kann jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt noch bis 22 Uhr mit ihr irgendwo hin oder gehen noch irgendwie lange spazieren. Das ist einfach gar nicht so. Also sie hat dann wirklich, ich sag mal, ihren Schlafplan, wo sie dann halt sich wirklich hinlegt, wo wir das Rollo auch runter machen, dass sie zur Ruhe kommt. Das braucht sie einfach. Ansonsten dreht sie spätestens um 9 oder um 10 oder um 11 nochmal richtig auf.
Und wenn sie aufdreht, was macht sie dann?
Also erst fängt sie an, ins Kissen zu beißen. Also sie versucht zumindest. Dann hüpft sie noch eine Runde rum. Seltener ist es jetzt geworden, dass sie aufreitet. Also es ist allgemein alles seltener geworden. Aber das sind so Sachen, die sie immer gemacht hat. Und dann muss man ihr wirklich erstmal eine Alternative bieten, womit sie sich dann wirklich nochmal 10 Minuten beschäftigt. Bis sie dann dadurch wieder runterkommt. Und dann schläft sie aber auch ein. Und am Anfang war das wirklich jeden Tag. Also jeden Abend mindestens 5 Mal. Und dann hat sich das aber auch schnell gelegt, weil sie dann auch das Vertrauen gefasst hat.
Also dieser Tagesablauf oder diese Punkte im Tagesablauf, an denen sich der Hund orientieren kann, geben ihr auch extrem viel Sicherheit. Und wenn ihr jetzt merkt, ihr holt das Geschirr und sie freut sich aufs Rausgehen, merkt man ja auch, hey, sie kommt natürlich auch unterwegs besser klar, ne? Also sie hat Bock darauf und ist nicht mehr so, oh Gott, da könnte ein Heißluftballon kommen oder so. Klar, weil dann kommt es vielleicht trotzdem noch nicht cool, aber sie hat nicht die Erwartung, dass das schrecklich wird. Und es ist total wichtig für Hunde, so eine Struktur zu haben. Also im Sinne von, das sind die sicheren Punkte, wo es mir gut geht in meinem Alltag, die schön sind oder die entlastend sind oder die entspannt sind, weil das hilft natürlich total. Und ich weiß ja auch noch, dass du hattest ja auch nochmal mir die Fragen gestellt, auch während Rückruf Rockstars mit diesem Aufreiten und so. Und das ist ja nochmal jetzt weniger geworden, oder? In den letzten Monaten?
Auf alle Fälle. Also am Anfang, wie gesagt, war es ja wirklich am Tag mehrmals. Und es war auch intensiver. Also wenn sie hat sich dann immer mit ihren Vorderpfoten richtig festgehalten und konnte dann gar nicht mehr aufhören, hat sich da wirklich super reingesteigert. Und mittlerweile, ich würde sagen, also wenn es in der Woche einmal ist, ja, manchmal sogar gar nicht in der Woche. Und dann ist es auch viel, ich sag mal, sanfter. Also sie springt dann zwar hoch und macht das, aber sie lässt dann entweder sogar von alleine los oder man kann sich auch lösen. Also man geht dann einfach aus der Situation raus und gibt ihr erstmal Raum, dass sie runterkommen kann. Und wenn sie dann runtergekommen ist, kann man ihr die Alternative geben, wie jetzt ein Kauspielzeug oder eine kleine Futtersuche, dass sie dann erst sich so ein bisschen regulieren kann. Und dann legt sie sich auch auf ihre Decke mittlerweile schon.
Cool. Wenn ihr einen Hund habt, der vielleicht auch solche Themen hat, das sind halt mega krasse Erfolge, dass sich Hunde dann auch einlassen können auf Alternativen. Das ist schon ein Riesenschritt, weil wer so einen Hund hat, der weiß, das ist nicht easy peasy, dass der Hund dann einfach, ne, gib ihm doch was anderes zum Kauen. Ja, ganz ehrlich, auf die Idee bin ich auch selber schon 95.000 Mal gekommen. Der Hund nimmt es nicht. Ne? Also ich kenne das ja aus meinem Alltag im Training mit ganz vielen anderen KundInnen. Und gerade bei diesen Hundetypen, ich meine, in die Leine packen und die zerbeißen. Irgendwo anders reinbeißen, kaputt machen. Ich meine, Aski war auch so ein Hund. Ne? Der hat ja die komplette Wohnung zerstört, wo er vorher gelebt hat. Also ein Zimmer. Der hat Wände aufgemacht und so mit seinem Maul. Und es war tatsächlich, bei Aski war das super leicht. Das ging komplett weg, relativ schnell, einfach weil er weniger Stress hatte. Das war einfach glücklicher Zufall, dass das so einfach wegging. Aber es gibt halt Hunde, die packen dann alles, die zerstören das, die nehmen sich die Steine, die zerkauen die, zerstören sich ihre Zähne, haben dadurch Schmerzen. Dann wird das natürlich schlimmer. Und deswegen ist das mega cool, wenn der Hund dann was anderes annehmen kann. Das ist ein erster Trainingsschritt. Nicht, dass das einfach weggeht. Wisst ihr, das ist ja eine Strategie unter Stress, unter Frustration, und Frustration macht ja auch Stress, die für die Hunde irgendwie funktioniert in dem Moment, die natürlich sehr unangenehm ist für alle Beteiligten, aber dass sie eine Alternative nehmen, ist, wäre ein erster Trainingsschritt, der eigentlich schon massiv wichtig ist und noch nicht mal easy peasy immer zu erreichen. Und deswegen freue ich mich, dass das immer noch weniger geworden ist, weil wir müssen ja auch mal sehen, sie ist jetzt 1,5 Jahre bei euch, das ist gar nicht eine lange Zeit. Also das klingt eigentlich lang, aber das ist nicht lang in dem Leben von einem Hund. So. Und das muss man ja auch mal sehen. Frag dich mal, was in 1,5 Jahren jetzt noch oben drauf ist. Wie cool das dann für Ilva und euch wahrscheinlich dann ist. Und wie viel größer ihre Welt jetzt wird, weil es ist ja so, als würde man sie Schritt für Schritt immer mehr in diese normale Welt jetzt hier so reinführen. So in ihren Schritten, die sie braucht. Und das ist ja mega cool. Und da gab es ja eine Sache, die auch sehr wichtig ist bei Ilva, ist nämlich, dass sie medikamentös unterstützt wird. Und viele sind ja bei Medikamenten so skeptisch und wir sprechen jetzt nicht so von Ilva bekommt irgendeine Nahrungsergänzung, sondern Ilva bekommt Psychopharmaka. Nennen wir es jetzt einfach so. Wir sagen jetzt nicht, was sie bekommt, darum geht's gar nicht. Und viele Menschen denken aber so, warum? Der Hund wird ruhig gestellt oder so. Und ich möchte dich fragen, was möchtest du denn vielleicht anderen Menschen zu diesem Thema Hund wird mit Medikamenten unterstützt mitgeben?
Genau, also es ist jetzt wirklich so, dass es halt einfach den Stress reduziert. Sie ist jetzt nicht down oder platt oder müde und liegt nur rum. Also darum geht's auch gar nicht. Und es geht auch nicht darum, dass es irgendwie ein Training ersetzt, sondern es unterstützt einfach. Sie kann dadurch einfach angesprochen werden und sie nimmt wahr, was ich ihr sage. Und sie kann dadurch positive Erfahrungen machen. Und es ist nichts anderes. Also um mehr geht's gar nicht. Also es geht wirklich darum, dass sie, oder wie kann man sagen, Lernen überhaupt möglich wird. Genau, also das passiert dadurch. Und es ist auch nicht, dass es für immer ist, sondern es ist eine begrenzte Zeit und dann wird es auch abgesetzt. Mhm. Und dadurch kann sie einfach die Umwelt besser wahrnehmen. Genau.
Genau. Ich empfehle euch dazu mal Podcast-Folge 92 im Doggelbrite-Podcast. Da habe ich mit Dr. Katrin Vogt darüber ein Interview gemacht, weil viele Menschen denken so, ja, Psychopharmaka und entweder läuft's dann, ne, ich gebe das und alles ist gut. Und andere denken so, ich stelle den Hund ruhig, aber es ist nichts von beiden. Stellt euch vor, dem Gehirn des Hundes fehlt etwas, was es braucht, um eine gute Arbeit zu leisten. Und das geben die Medikamente rein. Und dann kommt das Training, der Umgang, die hilfreiche Tagesstruktur, das, was der Hund braucht, noch drauf, dass er andere Lernerfahrungen machen kann, dass er bessere Strategien entwickeln kann. Weil die Medikation macht halt zum Beispiel die Stressreaktion vielleicht ein bisschen weniger. Die Medikation sorgt vielleicht dafür, dass die Angst nicht so heftig wird. Was auch immer, ne? Also, und zum Beispiel in meinem Gehirn ist es so, mein Gehirn hat ein Problem wahrscheinlich mit Serotonin ein bisschen, mit GABA, whatever, zyklusbedingt vor allem. Und es gibt ein Part in meinem Zyklus, da funktioniert das halt gar nicht. Und deswegen gebe ich meinem Gehirn da auch was rein. Damit das Serotonin ein bisschen stabiler ist. Und weil das ein bisschen stabiler ist, ist meine Stressreaktion in dieser Zeit nicht so heftig, dass komplettes Leben unmöglich wird für mich. Und das macht es. Ich bin dadurch kein anderer Mensch. Ich reagiere dadurch natürlich schon ein bisschen anders, weil meine Stressreaktion in dieser Zeit nicht so krass ist. Für immer, naja, 7 Tage innerhalb von 23 Tagen. Und das hilft natürlich schon. Und ähnliche Sachen passieren halt bei unseren Hunden, je nachdem, welche Medikation gewählt wird. Und das passiert natürlich immer in Zusammenarbeit mit einer Tierärztin, Tierarzt, der die sich damit auskennt. Zum Beispiel Dr. Katrin Vogt zum Beispiel. Plus aber auch, es kommt dann noch das Training obendrauf. Weil ohne das, was Vanessa macht, ohne ihr Training, ohne den Umgang, würde diese Medikation jetzt auch nicht diese Ergebnisse bringen. Das würde nicht passieren. Und das heißt auch, wenn man das ausschleicht und das irgendwann absetzt, dann muss natürlich der Training und Umgang bleiben bestehen. Das macht den Hund stabil am Ende, damit man eine Medikation ausschleichen kann. Und das ist der Punkt. Das kommt immer zusammen. Vergesst das bitte nie. Deswegen bringt es jetzt zum Beispiel auch nichts an Silvester, einfach Hunden irgendwas zu geben. Also vielleicht hat man Glück und es ist für die Hunde ein bisschen weniger schlimm. So, aber das ändert halt nicht alles. Dann braucht der Hund halt trotzdem noch einen Support, Gegenkonditionierung, whatever, Stressreduktion vorher. Alles, was man machen kann, Ablenkung hier und da. Aber nur Medikation hilft halt nichts. Es braucht trotzdem den Menschen mit einem passenden Umgang, weil das ist nicht nur Training, sondern es ist der komplette Umgang im Alltag damit. Und deswegen, das ist total wichtig. Und denkt jetzt auch nicht, ach, die kriegt doch eh Medikamente, deswegen läuft's. Leute, nein, das ist absoluter Bullshit. Denkt bitte sowas nicht. Ach, genau. Wenn du jetzt heute nochmal am Anfang stehen würdest, Vanessa, mit Ilva, und zu dir zieht ein reaktiver Hund aus dem Tierschutz und du hast vielleicht das Gefühl, es wird nie besser. Was würdest du denn einer Person, die genau an diesem Punkt stehen, sagen wollen?
Also auf jeden Fall nicht aufgeben, am Ball bleiben. Was wichtig ist, ist, glaube ich, ganz kleine Erfolge zu feiern. Also, dass man einfach den Spaß daran nicht verliert und sieht, Mensch, da passiert ja wirklich was, weil es sind wirklich kleine Dinge, die Stück für Stück passieren und nicht jetzt sowas ganz Großes. Und dann sieht man erstmal, was man schon alles erreicht hat. Und auf jeden Fall ist es wichtig, Unterstützung holen. Also man kann wirklich jemanden auch fragen oder halt einfach auch, was ich im Dog It Right so cool fand, dass man sich auch austauschen kann mit anderen Leuten, die Erfahrung gemacht haben. Das hilft ungemein. Man ist nicht die einzige Person, die mit solch einem Hund arbeitet. Ja, und Strategie und Management macht wirklich ganz viel aus. Und wenn man dann selber und auf sich selbst zu achten natürlich auch. Ne? Also es ist wichtig, dass man sich auch mal eine Auszeit nimmt, wenn man das kann.
Yes, auf jeden Fall. Weil, Leute, ihr müsst das ja auch irgendwie stemmen können. Und das ist manchmal auch einfach viel Arbeit und oder vielleicht auch eine große Umstellung, wenn euer Leben vorher ein bisschen anders war. Wenn du jetzt nochmal zurückgehst, was hättest du dir denn vielleicht gewünscht, was dir eine andere Person sagt, bevor Ilva zu euch gezogen ist?
Das ist eine gute Frage, weil wir so gut vorbereitet wurden auf jeden Fall auch.
Na, vielleicht gibt's ja auch gar nichts, ist ja auch okay.
Ich denke, also das, ja, ich weiß auch nicht. Also so wirklich kleine Schritte zu sehen, denke ich mal. Also auch von Anfang an, weil ich bin auch sehr ehrgeizig, würde ich jetzt behaupten. Und man denkt dann so, oh Gott, nicht, dass ich was falsch mache. Und das sollte man auf gar keinen Fall. Also man sollte jetzt nicht an sich selber zweifeln, wenn man alles gibt, sondern wirklich die kleinen Dinge sehen. Das denke ich, ja. Das ist wichtig. Und das von Anfang an schon.
Was hat dir denn geholfen, diese kleinen Sachen wahrzunehmen? Führst du ein Tagebuch oder siehst du sie einfach so, weil du darauf achtest oder?
Ich glaube, da war auch Frau Dr. Ute Blaschke ausschlaggebend, weil sie am Anfang uns wirklich so eine Beobachtungsliste gegeben hat. Und wir sollten wirklich schauen, was macht Ilva drinnen schon und was macht sie draußen und sollten das wirklich alles aufschreiben. Und dann beim Auswerten wird einem erstmal bewusst, wow. Also alleine, das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber dass sie rausgeht und sich löst, ist ja schon super viel wert, weil sie ja draußen eigentlich viele Ängste hat und am Anfang das Lösen schwierig ist. Und das sind so Sachen, wow, man sieht, Mensch, und sie schnüffelt. Also sie schnüffelt einfach schon draußen. Das waren so Dinge, die sind einem eigentlich gar nicht bewusst, weil man das nicht so, also man sieht
man denkt so, ist doch, macht doch eh jeder Hund. Nein.
Und dann sieht man erstmal so, wow, das geht wirklich schon alles. Und so eine Beobachtungslisten sind wirklich toll. Also dann sieht man erstmal, was man selber schon erreicht hat, nur indem man vielleicht dem Hund Vertrauen und Sicherheit schenkt, indem man einfach da ist.
Was für mich jetzt so auffällig ist, ist halt dieser Punkt, dass durch diese gute Vorbereitung, dass Menschen euch das gezeigt haben, dass ihr auf sowas achtet, seid ihr nicht in diesen Strudel gegangen von, ah, der Hund muss ja jetzt an lockerer Leine laufen, wir nehmen den jetzt einfach überall mit hin, dann wird der sozialisiert, der muss das doch einfach nur kennenlernen. Und das ist das Schöne, ne? Ihr seid von Anfang an nicht auf diese Schiene da irgendwie geraten, das so zu machen, weil man denkt, ah, das muss ich ja so machen, so macht das jeder Hund, so muss das bei Hunden sein, ne? Oder so sind halt Hunde und das brauchen die. Und dadurch habt ihr halt immer ganz schön viel Stress erspart und euch auch. Und dadurch sind halt auch nicht noch andere neue Probleme irgendwie dazugekommen. Und das ist halt mega cool, Leute. Ihr merkt, was es für einen Unterschied macht, wenn man von Anfang an sehr, sehr gut betreut wird. Durch den Verein, durch beteiligte TrainerInnen oder MedizinerInnen. Und das ist halt echt total wertvoll. Und das gibt's wahrscheinlich auch gar nicht so oft, auch wenn sich sicherlich Tierschutzvereine Mühe geben. Aber ihr wisst ja, wie unterschiedlich Hundetraining ausfallen kann. Und gerade so ein Hund mit so einer Geschichte, Und mit diesem Potenzial an Verhalten, was ja auch gefährlich sein kann, weil man kann ja auch in andere Sachen reinbeißen, nicht nur Leinen. Und dann wird halt ziemlich viel Gewalt oft angewendet bei solchen Hunden, weil sie sind ja anscheinend dann auch gefährlich, ne, wenn sie sowas machen könnten. Und so ein Weg würde so einen Hund auch, wenn man Gewalt nutzt, auch gefährlicher machen, definitiv. Und ihr habt ja das komplette Gegenteil. Das ist so cool, sowas überhaupt mal auch zu hören, dass das auch so laufen kann. Weil ich höre natürlich auch immer andere Sachen im Training und dass Menschen halt auch nicht so gut begleitet wurden oder ich meine, man kann ja auch im Internet sich 95.000 Sachen durchlesen und das viel davon ist dann einfach Schrott. Und ich habe es ja selber mit meinem Hund total verkackt mit Paco. Weil auch einfach keine Ahnung. Deswegen ist das total cool. Es freut mich total zu hören, dass das auch einfach mal so laufen kann und sich dann so entwickeln kann. Mega, danke Vanessa. Danke fürs Teilen, für deine Ehrlichkeit und Offenheit hier. Weil ich denke, da draußen gibt es sehr viele Menschen, bei denen der Alltag mit Hund auch so aussieht oder auch die vor diesen Themen auch manchmal stehen und die auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn der Hund ja so eine Geschichte mitbringt, die man nicht einfach so mal wegwischt und dann zeigt man dem Hund, alles ist toll und der Hund sagt, ja, alles ist wirklich toll, weil das ist nicht immer so easy und der Hund ist auch nicht dankbar und sagt, jetzt ist mein Leben aber so schön, dankeschön, ich mache jetzt keine Probleme mehr. Und wer jetzt vielleicht da draußen gerade zuhört und denkt so, boah, beim Hund, dem geht's auch so. Wenn ihr Bock habt, mal beim Dog-and-Ride-Training reinzuschauen, dann empfehle ich euch mein 0-Euro-Online-Training. Da geht's um Ansprechbarkeit und Rückruf. Weil wenn dein Hund vielleicht gerade nicht ansprechbar ist bei fremden Hunden, dann schau doch einfach da mal rein. Kostet dich nichts und ist vielleicht der erste Schritt, auch mal ein Training zu nutzen, was fair gegenüber deinem Hund ist und was die Bedürfnisse von deinem Hund im Blick nimmt. Und ich habe eine Bitte. Wenn du die Folge jetzt bis hierhin gehört hast, dann geh doch bitte mal auf den Instagram-Beitrag zu der Folge und sag Hallo zu Vanessa und schreib ihr mal ein paar nette Worte rein, weil ich weiß, dass ihr da draußen das gehört habt und einfach nur denkt, ah, wie cool ist Vanessa und wie toll sind Vanessa und Ilva. Deswegen schreibt das da gerne mal drunter. Und wenn ihr die Folge toll fandet, dann teilt sie doch gerne mit einem anderen Menschen, einfach über WhatsApp oder Telegram, damit auch eine Person das hier hört, die vielleicht gerade auch einen Hund hat, mit dem es vielleicht nicht so easy peasy ist und die sich fragt, so, was soll ich eigentlich noch machen? Und ja, wenn ihr mehr von solchen Interviews hört, dann sagt es mir gern, denn dann plane ich diese auch gern wieder ein. Und ich empfehle euch auch gerne nochmal Folge 141, da war nämlich Saskia zu Gast und da ging es um den Hund Elo und Elo hat schon auf mehrere hundert Meter Entfernung, wenn ein Punkt nur am Horizont war, der aussah wie ein Hund, ist er ausgeflippt. Deswegen, wenn du noch so ein Interview hören willst, dann hör doch mal gern in diese Folge rein. Und ja, danke Vanessa für deine Zeit.
Ich danke, dass ich hier mit dabei sein durfte. Vielen Dank.
Ja, danke, dass du meine Kundin bist, weil genau mit Menschen wie dir ist es halt so cool, zusammenzuarbeiten und zu trainieren. Und deswegen danke dir und ja, ich wünsche dir und Ilva alles, alles Gute.
Vielen lieben Dank, das wünsche ich euch auch und danke für diese tollen Trainingssessions.
Dankeschön. Sehr, sehr gern. Ja, dann Leute, ich sag bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Dog and Bite Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.